Deutschlandfunk. Kulturfragen.
In Deutschland wurde der Dreiteiler Unsere Mütter, unsere Väter hymnisch gelobt, als Fernsehereignis und als neue letzte Chance, den Dialog über den Zweiten Weltkrieg über mehrere Generationen hinweg zu führen. In Polen dagegen wurde heftig gegen den Film protestiert, weil polnische Partisanen praktisch durchweg als Antisemiten dargestellt sind. Wie viel Wahrheit über Krieg und Nationalsozialismus kann ein, auch dramaturgisch, als Heldenepos inszenierter Spielfilm enthalten? Und wie hat sich 80 Jahre nach der sogenannten Machtergreifung der Blick auf Hitler und die Rezeptionsgeschichte der NS-Zeit verändert? Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, hat vor allem über die Geschichte der Weimarer Republik und über Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus zwischen 1918 und 1945 gearbeitet. Das IFZ erforscht außerdem die noch unterbelichteten Fragen nach der Feinstruktur des Naziregimes. Ein Mitarbeiter des Instituts war als historischer Fachberater bei Unsere Mütter, unsere Väter engagiert. Karin Fischer hat Andreas Wirsching zur NS-Geschichte und zum Film befragt.
Andreas Wirsching, seit die ZDF-Fernsehserie Unsere Mütter, unsere Väter lief, mit viel Resonanz in allen Medien, im Feuilleton und in TV-Diskussionen, ist die Zeit des Nationalsozialismus wieder sehr präsent. Begonnen hat aber alles schon Anfang dieses Jahres, als 80 Jahre sogenannte Machtergreifung Thema war, die wir gelernt haben, Machtübergabe zu nennen. Beide Male steht nicht mehr so sehr die Figur Hitler im Fokus, sondern eher das Volk und die Frage, warum es so wenig Widerstand gegen diese Gleichschaltungspolitik gegeben hat. Wie wird vom heutigen Stand der Forschung aus diese Frage eigentlich beantwortet?
Das ist eine Dauerfrage, die auch die Geschichtswissenschaft natürlich schon sehr lange beschäftigt hat. Wie konnte es dazu kommen im Jahr 1933? Man muss zunächst mal sagen, aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mehrheitsgesellschaft gab es ein Übermaß an Zustimmung zur sogenannten Machtergreifung oder zur Machtübergabe. Das war eine echte Aufbruchstimmung, eine nationale Aufbruchstimmung, die Widerstand per se sehr schwierig gemacht hat, weil es nur Minoritäten waren, die sich wirklich aktiv hätten mobilisieren lassen gegen Hitler. Und wenn man jetzt vom Volk oder von der Bevölkerung spricht, muss man das natürlich politisch differenzieren. Diejenigen, die möglicherweise aktivierbar gewesen sind oder auch aktiv gewesen sind im Jahr 1933, das waren Kommunisten, das waren Teile der Gewerkschaften, das waren Teile der Sozialdemokratie. Und dann hört es im Wesentlichen schon auf. Mhm. Es gibt im Grunde keinen echten Widerstandsimpuls aus der Mitte der Gesellschaft, auch gerade unter den Eliten, unter den Funktionseliten.
Und die politischen Eliten waren ja sehr schnell ausgeschlossen. Ein paar Daten mal zur Erinnerung. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933, der Reichstagsbrand am 27. Februar, die Bücherverbrennung am 10. Mai markieren so die Eckpunkte einer Gleichschaltungspolitik. Dazwischen liegen die Gesetzgebungen, die das alles ermöglicht haben. Am 7. April 1933 wurde das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums zum Beispiel erlassen. Ein Wortungetüm, das aber eine Art Meilenstein eben auch in der Hitlerpolitik war. Was genau besagt es und wie wichtig sehen Sie das im Vergleich zu anderen Gesetzen, wie zum Beispiel der Zusammenlegung der Ämter von Reichspräsident und Reichskanzler in der Person Adolf Hitlers?
Da muss man unterscheiden. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ist das erste, wenn man so will, Judenentrechtungs- und damit auch tendenziell schon Judenverfolgungsgesetz. Das hat mit der sogenannten Machtergreifung im engeren Sinne jetzt nicht ganz so viel zu tun, weil es zunächst mal natürlich Hitler persönlich und seiner Regierung darum ging, die Schaltstellen des Staates in die Hände zu bekommen. Da ist das Ermächtigungsgesetz zum Beispiel natürlich von entscheidender Bedeutung. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ist ein Wortungetüm, das ist richtig. Es ist ein Euphemismus, denn Wiederherstellung hört sich gut an. Was aber faktisch der Fall ist, ist, dass hier bereits der in Anführungszeichen Aria-Paragraph angewendet wird. Also Beamte und Angestellte auch im öffentlichen Dienst müssen nachweisen, dass sie eben keine jüdischen Vorfahren haben. Das heißt also, dass die vier Großeltern nicht jüdisch gewesen sind. Und wenn sie das nicht nachweisen können, dann drohen sie sehr bald entlassen zu werden. Und das ist ein Gesetz, was dann in den verschiedenen standespolitischen, also wenn Sie an Architekten, Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter denken, aber auch in der Privatwirtschaft, da ist das sehr schnell kopiert worden, sodass also die berufliche Herausdrängung von Juden mit dem 7. April 1933 beginnt und sehr dynamisch vorangetrieben wird.
Fanatischer Nationalismus und aggressiver Antisemitismus waren Bestandteile von Hitlers Glaubenssystem, das er sich in jungen Jahren in Wien zusammengelesen hatte, wissenschaftlich in Anführungszeichen unterfüttert von der Rassentheorie. Die Gleichsetzung von Juden und Linken war ja auch so ein Schlüsselmoment der NS-Propaganda. Diese Mär von der jüdisch-bolschewistischen Bedrohung bestimmte ja wirklich alle Reden des Führers in der Zeit auch. Nur die Frage nochmal, warum in aller Welt wurde das so bruchlos geglaubt? Wie wir heute wissen, war Deutschland gar nicht so antisemitisch, wie das damals ausgesehen hat.
Naja, also ich bin da nicht so sicher. Ich glaube, dass der Antisemitismus auch in der Weimarer Republik, vor allem auch im bürgerlichen, im bildungsbürgerlichen, auch im christlich geprägten bürgerlichen Deutschland eine tiefere Verankerung hatte, als man das so gerne glauben möchte. Also da wäre ich nicht so sicher. Mhm. Da ist auch, wenn ich das richtig sehe, die Forschung noch nicht am Ende ihrer Aussagen, wie tief verankert der Antisemitismus und auch völkisches Denken in der Weimarer Gesellschaft gewesen ist. Was den sogenannten jüdischen Bolschewismus betrifft, ist das eine Propagandaformel, die sehr viel älter ist als der Nationalsozialismus. Die ergibt sich schon aus der Russischen Revolution. Die weißen Antirevolutionäre, Russen selber, haben vom jüdischen Bolschewismus gesprochen. Das ist dann ein Topos, der sich auch durch die rechtsextreme Literatur international übrigens dann durch die 20er Jahre hindurchzieht. Und natürlich von Hitler selber und von der NS-Propaganda dann aufgenommen und entsprechend adaptiert und instrumentalisiert wird. Mhm. Man muss sehen, der Antikommunismus ist wahrscheinlich, ich würde dazu tendieren, das entscheidende gemeinsame Element, das gemeinsame ideologische Element, was die deutsche Mehrheitsgesellschaft im Jahr 1933 auch eint. Die Vernichtung, die sogenannte Vernichtung des Marxismus, die Hitler als das erste Ziel ausgibt, stößt am meisten auf Zustimmung in der deutschen Gesellschaft. Und was er damit meint, sind natürlich KPD-Kommunisten, aber eben auch Juden unter dieser von Ihnen ja schon erwähnten Identifizierung zwischen Juden einerseits und Kommunisten andererseits. Und da ist die ältere anti-bolschewistische Propaganda natürlich sehr hilfreich, in Anführungszeichen, um einfach hier den Weg schon zu bereiten für die NS-Propaganda.
Andreas Wirsching, Sie haben gerade erwähnt, dass die Forschung auch beim Thema Antisemitismus noch nicht ans Ende gekommen ist. Lassen Sie uns ein bisschen über diese Forschung reden und vielleicht auch über Konjunkturen der NS-Forschung in den letzten Jahrzehnten. Also etwa in den 70er Jahren die Theorie, Hitlers Siegeszug wäre nicht so glanzvoll gewesen, wenn er nicht große Teile der Konservativen, des Industrieadels und der Wirtschaftselite hinter sich gebracht hat. Dazwischen gab es noch andere Meilensteine der Forschung. Da hat sich der Fokus ja immer mal wieder verschoben, auch zum Beispiel von den großen Hitler-Biografen wie Joachim Fest oder Sebastian Haffner.
Ja, die NS-Forschung, aber auch die Weimar-Forschung, das muss man, glaube ich, zusammennehmen, wenn es um die Frage des Scheiterns der Weimarer Republik geht, folgt natürlich bestimmten Paradigmen seit 1945. Und zunächst mal war in der Tat im Mittelpunkt die Frage, wie konnte 1933 geschehen? Wie konnte es passieren, dass diese ja an sich gut gedachte Weimarer Demokratie erodiert, kaputt geht, zerstört wird? Das sind ganz naheliegenderweise die großen Fragen gewesen, die in den 50er Jahren etwa aktuell gewesen sind. Damals natürlich auch noch von einer Generation, die das selber miterlebt hat, teilweise sogar selber Akteure gewesen sind. Dann kommt in den schon späten 50er und in den 60er Jahren die Erforschung des Systems, des Regierungs- und Staatssystems des Nationalsozialismus, auch unter der Frage, was ist hier gewissermaßen aufgebaut worden an Verfolgungsapparat, an Täterstrukturen sozusagen. Und gleichzeitig gibt es das Widerspiel, was in der Forschung auch stark dann gewirkt hat, zwischen Verfolgung und Widerstand. Also die Widerstandsforschung, die hat praktisch im gleichen Maß eine starke Konjunktur. Und erst in den 70er, 80er und auch 90er Jahren, im Grunde bis heute, wandelt sich die Forschung hin zu Fragestellungen der Gesellschaftsgeschichte, der komplexen, auch häufig in Grautönen zu zeichnenden Verhältnisbestimmung zwischen Herrschaft und Gesellschaft und so fort. Und damit verbindet sich dann in der Tat auch die Frage nach den vielen, vielen nicht nur Mitläufern, sondern auch Mittätern, sei es in Wirtschaft, sei es im Militär etwa, sei es in der Verwaltung, die natürlich das Feld dann sehr viel differenzierter machen. Also was eben nicht geht, ist zu sagen, da gibt es eine Clique von Hitler und ich sag mal 5.000 bis 10.000 SS-Verbrechern, die das deutsche Volk unterworfen haben, die dann eben praktisch nicht anders handeln konnten. Das ist heute überhaupt nicht mehr haltbar.
Bevor wir da weitermachen, noch einen kleinen Exkurs schon aus Vollständigkeitsgründen. Wie wichtig war der Historikerstreit oder die heftigen Debatten um die Wehrmachtsausstellung für diesen Zusammenhang?
Ja, das muss man, glaube ich, trennen. Der Historikerstreit ist entstanden in den 80er Jahren in einer Situation, als es in der alten Bundesrepublik starke Deutungskämpfe gab. Ein wichtiger Hintergrund für den Historikerstreit waren die Museumsprojekte der Regierung Kohl, also das Haus der Geschichte in Bonn, das Deutsche Historische Museum in Berlin, wo Sorge bestand, hier würde sozusagen eine Hof- und Staatshistoriografie eingesetzt werden. Sorgen, die sich hinterher als wirklich unbegründet herausgestellt haben. Aber in dem Kontext entstand das. Im Kern geht es beim Historikerstreit um die Frage des Verhältnisses zwischen Nationalsozialismus oder auch geweitet Faschismus einerseits und Bolschewismus andererseits. Das ist die Diskussion über Ernst Nolte gewesen. Und das ist eine sehr schwierige Frage, die man natürlich nicht so beantworten kann, dass der Nationalsozialismus eine reine Reaktion auf den Bolschewismus gewesen sei. Das ist verkehrt, das ist auch empirisch überhaupt nicht haltbar. Der Nationalsozialismus ruht sehr viel stärker auf völkischen Wurzeln, auf rassenantisemitischen, biologistischen Wurzeln, die ins späte 19. Jahrhundert zurückgehen. Also sehr viel früher manifest gewesen sind, als die russische Revolution stattfand.
Und die Wehrmachtsausstellung hat ja dann den Fokus sozusagen auf den Einzelnen gelegt, auf seine Spielräume, auf die Frage, wer war eigentlich wann für was verantwortlich oder hat jeder nur nach Befehl gehandelt?
Genau, also die Wehrmachtsausstellung, schon die erste, die bekanntermaßen problematische Bilder oder falsch zugeordnete Bilder enthielt und der dann revidiert wurde. Aber die Wehrmachtsausstellung hat den großen Verdienst gehabt, dass sie das ganze Thema sehr kritisch aufgearbeitet hat, ob ein sozusagen einfacher Soldat überhaupt in der Lage war, einen gewissermaßen sauberen Krieg zu führen, wie er stets zu Kriegszeiten ja geführt werden müsse. Also die Illusion, die Wehrmacht hätte sozusagen noch anständig in Anführungszeichen gehandelt und einen anständigen Krieg geführt, auch gerade in Osteuropa, die ist da auch im öffentlichen Bewusstsein, denke ich, endgültig zerstört worden. In der Forschung war das vorher auch schon differenziert behandelt worden, allerdings auch in Grenzen nur. Und in der Öffentlichkeit ist doch damals das Bewusstsein entstanden, dass eben die Wehrmacht von Beginn an in einen ideologischen Vernichtungskrieg, der eben im Grunde propagandistisch aufgebaut war, dass man sich hier mit Untermenschen bekämpfte, also dass die Wehrmacht in diesen Vernichtungskrieg von vornherein integral mit eingespannt gewesen ist. So dass also auch für den einfachen Soldaten es im Grunde nicht möglich war, in aller Regel eine unpolitische weiße Weste zu behalten.
Der Film spielt ja eine große Rolle bei der Rezeptionsgeschichte der NS-Zeit, angefangen mit der amerikanischen Holocaust-Serie über die Dokumentationen von Guido Knopp im deutschen Fernsehen, über Filme wie Führerbunker oder Dresden oder jetzt Unsere Mütter, Unsere Väter. Und in dieser Serie, die neulich im ZDF lief, wird ja genau das sehr exemplarisch durchgeführt. Die Schuld des Einzelnen, auch wenn er versucht, innerhalb dieses Systems Krieg seine Unschuld zu bewahren.
Das stimmt. Der Satz, der mich da am meisten überzeugt hat, ist der von dem Friedhelm, heißt er, dass dieser Krieg das Schlechteste aus uns heraustreiben würde oder zutage befördern würde, so ähnlich. Das Problem ist nur bei dem Film, dass dieses Datum 1941, also am Vorabend des Angriffs auf die Sowjetunion, ein bisschen out of the blue kommt. Es ist keinerlei Kontextualisierung mit dem Regime am Anfang vorhanden. Und das finde ich problematisch. Denn man wird diesen Satz des Friedhelm erweitern müssen und wird sagen, das NS-Regime, und zwar von 1933 an, nicht von 1941 an, sondern von 1933 an, hat bereits nicht nur das Schlechte im Menschen in jedem Einzelnen sozusagen hervorgeholt oder drohte es so hervorzuholen, sondern es hat vor allem das Schlechte, das Problematische im Menschen prämiert durch ein ziemlich klares Anreizsystem, ideologisches Anreizsystem, sodass natürlich schon längst 1941 die Dynamik, die Selbstmobilisierung der Gesellschaft und so fort, der deutschen Gesellschaft, hin auf dieses Menschheitsverbrechen längst unterwegs gewesen war. Sodass diese Idylle, die da gezeichnet wird am Vorabend des Unternehmens Barbarossa, schon sehr trügerisch ist. Mhm. Ich würde zum Beispiel auch sagen, also das Ganze wirkt sowieso sehr konstruiert, das ist ja auch schon gesagt worden. Aber etwa die Tatsache, dass da in dieser Fünfergruppe ein Jude ist, der Viktor, 1941, man kann nicht kategorisch ausschließen, dass es sowas gegeben hat, aber das ist, wenn, vollständig atypisch. Wir wissen sehr gut, dass die jüdischen Deutschen unmittelbar nach der sogenannten Machtergreifung 1933 unter der sozialen Isolation sehr stark gelitten haben und Freundschaften eben zerbrochen sind. Das war das Normale, dass Freundschaften zerbrochen sind, dass Abgrenzungsbewegungen der Mehrheitsgesellschaft gegenüber den Juden stattfanden unter dem Eindruck der NS-Rassengesetze und so fort. Also da wird eine, sagen wir mal, denkbare Ausnahme fast zu einer Normalität stilisiert, die schlicht irreführend ist. Aber insgesamt haben Sie recht, der Zweite Weltkrieg, also auch die Frontgeschichte, die ist teilweise jedenfalls durchaus erhellend, wenngleich mich persönlich doch sehr stark stört, dass im Grunde alle fünf aus dieser unpolitischen Jugend, unbeschwerten Idylle, dann im Grunde am Ende in eine Mischung aus ja, so halbe Widerstandskämpfer, sage ich mal, oder Wehrkraftzersetzer, also positiv besetzte Akteure hineingezeichnet werden, die dann aber gleichzeitig am Ende alle Opfer sind. Und das ist die Anknüpfung an eine gewisserweise deutsche Selbstbezogenheit, die mich bei dem Film massiv stört.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen, weil natürlich die Frage von uns an unsere Mütter, Väter und Großväter, was habt ihr gewusst, was konnte man wissen, genau die ist, die der Film nicht wirklich beantwortet. Deswegen kommt einem diese unverbrüchliche Freundschaft der jungen Menschen zu Beginn des Films in Berlin so wahnsinnig naiv vor.
Ja, wobei ich sagen würde, gerade die Frage, was konnte der, ich sag mal, normale Deutsche wissen, die wird in dem Film nun auch wieder auf weiterführende Art und Weise manchmal beantwortet. Also, wobei ich finde, dass das Ganze alles sehr konstruiert wirkt. Der Film will auch zu viel, er will unterschiedliche Elemente sozusagen auch aus dem Geschehen dann zusammenbringen und wird dadurch auf der einen Seite überkomplex, auf der anderen Seite in der Perspektive unterkomplex.
Ja, er muss natürlich dramatisieren und ja, er hat deswegen manchmal eine zugespitzte hollywoodeske Perspektive, weil er die Personen immer mal wieder zusammenführen muss, was im normalen Kriegsfall nicht der Fall gewesen wäre.
Aber immerhin, also es kommen dann doch so, wenn ich das richtig für die Filmgeschichte, die Sie erwähnt haben, sehe, dann doch erstmals neue Elemente hier vor. Also zum Beispiel die Einsatzgruppen des SD, diese Ermordung des jüdischen Mädchens oder die Erschießung, die Exekution eines russischen Soldaten, der dann ohne großes Federlesens als Politkommissar definiert wird und damit kommt der berüchtigte Kommissarbefehl Hitlers mit ins Spiel, ohne dass es näher erklärt wird. Aber gut, das regt zum Nachdenken an, da kann man sich ja dann auch hinterher informieren. Das sind neue Elemente, denke ich, in der deutschen Filmgeschichte, die auch anerkennenswert sind. Also das finde ich auch nicht schlecht, dass sowas überhaupt mal thematisiert wird oder dass es Übergriffe auf die Zivilbevölkerung gab, Verbrechen an der Zivilbevölkerung, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen entweder exekutiert oder ausgehungert wurden. Alles dieses sind Dinge, die konnte man natürlich schon wissen und wusste das auch, ohne dass darüber unmittelbar nach 1945 viel geredet worden ist. Und das zeigt der Film dann schon. Also er zeigt sozusagen an ganz normalen Soldaten dann doch, ja, was man so alles eben wissen konnte.
Und miterleben musste. Ja. Ich fand die Serie deshalb vor allem so aufwühlend, weil sie fast alles irgendwie angerissen hat, was wir schon wissen, von der Judenvernichtung bis zu den polnischen Partisanen, aber eben jedes dieser Themen so konsequent auf die Wahrnehmungsebene der jungen Menschen runtergebrochen hat. Das ist doch auch sozusagen in der Behandlung des Themas grundsätzlich neu.
Das stimmt, das ist wahrscheinlich eine Stärke des Films, auch gerade eben diese verschiedenen Dimensionen, auch des Verbrecherischen am Nationalsozialismus bis hin eben auch zum Beispiel zu der polnischen Zwangsarbeiterin, die dann missbraucht wird von ihrem Landwirt und so fort. Also das ist richtig und in diesem Runterbrechen auf die individuelle Erfahrungsperspektive liegt sicherlich eine Stärke, aber darin liegt auch meines Erachtens eine Gefahr. Es ist eben dann doch sehr stark entkontextualisiert. Und wirkt dann, weil man diese Biografien irgendwie konstruieren und zusammenstellen will, dann doch auch etwas artifiziell und für mich daher nicht wirklich überzeugend. Also ich finde die Brüche, die Verrohung, die fast zwangsläufige Tendenz zu mitmachen in diesem Krieg, die in den jeweiligen Biografien entstehen, könnte man konzentrierter darstellen, konzentrierter und damit tiefer gehend. Also ich finde, wie gesagt, das hat mich nicht besonders überzeugt. Aber es ist zuzugeben, dass alle diese Elemente vorkommen und damit eben in der Tat zum Nachdenken anregen.
Also es gab natürlich diesen Zwang zu melodramatischen Überspitzungen, sage ich mal, zu einer gewissen Verdichtung. Ich finde, zu kurz gekommen ist die Härte des Russlandfeldzugs überhaupt. Und sowas wie der deutsche Widerstand kommt natürlich überhaupt nicht vor. Das liegt jetzt an diesem ausgewählten Schauplatz.
Ja gut, der deutsche, also der militärische Widerstand insbesondere. Und Widerstand ist ja dann im Weltkrieg vor allem militärischer Widerstand. Wenn man mal von der Weißen Rose und vergleichbaren Gruppen kommunistischen Widerstand, Rote Kapelle und so fort absieht, ist es in hohem Maße ein militärischer Widerstand. Der kommt ja an einer Stelle, wenn ich mich recht erinnere, kurz vor. Es wird gesagt, auf den Führer wurde ein Attentat begangen und er hat es überlebt und das ist eben die Vorsehung und so weiter. Aber natürlich für den normalen Soldaten, der da in Russland ist, ist der Widerstand in der Regel gar nicht angekommen. Das war ja auch in hohem Maße ein Geschehen in der Offizierselite, wo die Mannschaften wenig involviert gewesen sind. Insofern ist das konsequent eine Strecke weit, der nicht vorkommt.
An Ihrem Institut, Andreas Wirsching, werden gerade die Schnittstellen zwischen dem Privaten und dem Regime in einem Forschungsprojekt erkundet, etwa der Heimaturlaub thematisiert, als Problemzone zwischen Militär und Zivilgesellschaft. Also man will untersuchen, wie private Lebensentwürfe und dieser öffentliche Gewaltanspruch sich durchdrungen haben oder möglicherweise kollidieren. Soziale Praxis nennt das die historische Forschung. Was der Film, die Serie dazu sagt, ist Folgendes. Es wurde nicht gesprochen oder es wurde gelogen von den Soldaten über den Krieg, wenn sie zu Hause waren. Ist das schon ein Teil der Traumatisierung, wie sie uns ja am Ende der Serie dann auch sehr deutlich wird?
Das ist vorstellbar. Wir wissen das ja auch aus vielen, vielen Feldpostbriefen, dass über das grausame Geschehen, was bezeugt wird oder beziehungsweise von dem man Zeuge wird als Frontsoldat, in den Briefen dann nicht so viel vorkommt. Gut, da kommt die Zensur dazu, die man natürlich auch mit quellenkritisch mit einrechnen muss. Aber ich denke schon, dass es die große Sehnsucht vieler Frontsoldaten gewesen ist, mit ihrem Fronturlaub und der vorgängigen Projektion auf diesen Fronturlaub hin, ein Stück Privatsphäre noch einmal zu retten und auch gegen das Regime zu verteidigen oder abzuschotten. Das ist sehr häufig misslungen. Wir wissen von Suiziden, wir wissen von Devianzen, von unerlaubtem Entfernen dann von der Mannschaft und so fort, von einer Regulierung. Ich meine, das Regime hat ja durchaus auch diesen Fronturlaub reguliert, überwacht. Also man konnte da auch nicht tun und lassen, was man wollte. Aber es ist natürlich ein ersehntes letztes Stück Privatheit, auf das die Leute teilweise geradezu hingelebt haben. Das weiß man aus Feldpostbriefen durchaus. Und insofern ist es ein interessanter Untersuchungsgegenstand, über den wir bislang zu wenig wissen. Deswegen ist das in diesem Projekt, was Sie genannt haben, eines der Teilprojekte, das wir in Angriff nehmen wollen. Und das passt natürlich zu dem Film Unsere Mütter, unsere Väter ganz gut, weil da ja auch der Fronturlaub ein Thema ist und auch die Lüge ein Thema ist, mit der man diese Privatheit vielleicht irgendwie noch retten will.
Es passt auch dazu ganz gut, dass die Geschichte der Individuen in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht eine bedeutendere Rolle gespielt hat, was uns zu dem Thema führt, dass wir im Moment ja auch an so einer Art Schnittstelle leben, nämlich hin zu einer Zeit, in der tatsächlich niemand mehr aus dem eigenen Erleben von diesem Krieg erzählen kann. Die Zeitzeugen sterben weg.
Die grundsätzliche Frage, wie geht es weiter mit unserer Sicht auf das NS-Regime und auf den Zweiten Weltkrieg, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, übrigens natürlich vor allem auch mit unserer Sicht auf den Holocaust, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, die ist sehr berechtigt. Aber da würde ich natürlich als Historiker sagen, es wäre eine sehr unzulässige und in bestimmten Kontexten auch exkulpatorische Behauptung. Man könnte die Dinge nur beurteilen, wenn man dabei gewesen sei. Das wird sehr häufig gesagt, gerade auch von Zeitzeugen. Und ich meine, zu der Täter-Selbstrechtfertigung der Deutschen nach 1945 gehörte das auch. Die Jüngeren können darüber nicht urteilen. Sie können die Zwänge des Individuums nicht nachvollziehen, die Formen der Verstrickung, wie man dann häufig gesagt hat, wenn sie nicht dabei gewesen sind. Mhm. Das ist ein beliebtes Argument. Das ist aber exkulpatorisch, hat eine apologetische Tendenz. Und ist auch methodisch falsch, denn es ist immer so, das ist eine alte Einsicht, dass der Historiker, wenn ihm sozusagen die Totalität der Quellen rückblickend, das ist ja das große Privileg des Historikers, zur Verfügung stehen, dass er dann mehr weiß und mehr wissen kann als jeder Zeitzeuge, sage ich mal zugespitzt. Und das gilt natürlich auch für das NS-Regime.
In den Kulturfragen hörten Sie den Historiker Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, über die Rezeptionsgeschichte der NS-Zeit im Gespräch mit Karin Fischer. Musik.